Gehorsam kommt von gehören. Das ist eine intensivierte Verbform von hören mit der ursprünglichen Bedeutung auf jemand hören. Jemand hört eine Anweisung, handelt entsprechend. Zugleich gibt er sich damit in die Hand des anderen, gehört ihm gewissermaßen auch im modernen Sinne des Wortes. Deshalb ist ein blinder, das Gesagte nicht mit dem Verstand erfassender Gehorsam kein unbedingt wünschbares Ziel, auch wenn er in bestimmten Situationen notwendig sein kann. So kann Gehorsam bei Weisungen wie Finger weg, stehen bleiben und Lauf weg in Notsituationen Leben retten. Wo Menschen Hand in Hand arbeiten, ist eine Form des klugen Gehorsams notwendig, damit die Arbeit gelingen kann. Aber es geht mir hier nicht um Gehorsam anderen Menschen gegenüber, ja, es darf nicht einmal vorrangig darum gehen, weil Menschen fehlbar sind und nicht selten auch unsinnige oder böswillige Anordnungen geben und weil Menschen dazu neigen, andere zu beschwatzen, zu zwingen, zu unterdrücken. Deshalb muss der Gehorsam Menschen gegenüber mit Vernunft einhergehen, mit Urteilskraft. Es wäre dumm und böse oder zumindest feige, einem Menschen Gehorsam zu leisten, der zu einer Sünde aufruft. Auch Gehorsam gegenüber einem Menschen, der in guter Absicht, aber irrtümlich etwas Schädliches fordert, zum Beispiel die falsche Behandlung eines Kranken, ist falsch. Nur einem gebührt vernünftigerweise absoluter Gehorsam, nämlich Gott, dem absolut Guten. Ihm gehören wir, ihm schulden wir Gehorsam. Aber Gott zwingt nicht, er lässt uns frei entscheiden, selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Nun geschieht es selten, dass der Herr sich unmittelbar an einen Menschen wendet und ihm eindeutig sagt, was er zu tun hat, und in solchen Fällen ist es geraten, genau zu prüfen, ob man ein Gotteserlebnis hatte oder einen Vogel. Beides ist möglich, letzteres wahrscheinlich häufiger. Aber er hat uns die Heilige Schrift und die Kirche gegeben. An beiden können wir prüfen, was wir tun sollen und was nicht und ob das, was wir als Gottesbegegnung empfinden, tatsächlich eine sein kann. Insbesondere die 10 Gebote und die kirchlichen Gebote sind für diese Prüfung hilfreich. Befiehlt jemand, Menschen zu enteignen oder umzubringen, so haben wir die klare Anweisung, nicht stehlen, nicht morden und wir wissen aus gleicher Quelle, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Selbst wer das nicht glaubt, kann aus Geschichtsbüchern lernen, welches Unglück hier aus falschem Gehorsam entsteht und kann von seinem Gewissen geleitet das Rechte tun. Aber Gehorsam hat viel öfter gar nicht mit fremden Anweisungen zu tun, sondern mit dem eigenen Willen, dem eigenen Gewissen und dem Verhältnis zu Gott. So ist Ehebruch schlecht, weil es gemein ist, ein aus Liebe gegebenes Treueversprechen zu brechen. Abgötterei ist schlecht, weil es dumm ist, sich von dem einen, guten, allmächtigen Gott abzuwenden und sich Illusionen zu machen. Moderne Formen der Abgötterei sind auch innerhalb der Kirche nicht selten. Die Esoterik in der Verkleidung von Gesundheit und Wellness boomt und mit ihr ein Mangel an Gehorsam, der nicht mal als solcher empfunden wird. Der Kirche ohne gerechten Grund fernbleiben ist schlecht, weil man sich dadurch einen Ort der Ruhe, der Freude, der Tröstung und Stärkung selbst wegnimmt und die Gemeinschaft der Kirche verringert. Ein Mangel an Gehorsam hat Folgen. Man kann die Erfahrung machen, dass man besser gehorsam gewesen wäre, wenn offenkundig man selbst oder ein anderer durch diesen Mangel geschädigt wird. Wenn Gott sagt, meide üble Nachrede, also du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten, und wir tratschen dennoch, was das Zeug hält, so sind nicht nur die Opfer unserer Klatschsucht geschädigt, sondern wir werden wahrscheinlich irgendwann als grässliche Tratschtanten gelten, denen kein vernünftiger Mensch etwas anvertraut. Und es ist nicht angenehm, für alle Zukunft den Kaffee nur noch mit Unvernünftigen zu teilen. Über die verheerenden Folgen von Untreue, Diebstahl, Raub und Gewalttaten aller Art brauche ich mich nicht weiter auszulassen. Allen Verfehlungen liegt mangelnde Liebe zugrunde, vor allem gegenüber Gott, der nicht anerkannt, nicht geliebt, nicht als einziger verehrt wird. Gründe für Ungehorsam gegenüber Gott gibt es viele, aber allen ist eines gemeinsam. Thomas von Aquin sagt, es hat mit Dummheit zu tun, wenn der Mensch an Gott und seinen Gaben Überdruss empfindet. Und ich füge hinzu, die Gebote, die er uns gegeben hat, damit wir besser leben können, gehören zu ihm und seinen Gaben. Darüber hinaus schenkt er uns sich selbst durch seine Menschwerdung und Aufopferung am Kreuz. Ungehorsam Gott gegenüber hat mit Dummheit zu tun. Gehorsam ist der unter den drei evangelischen Räten, der uns am meisten abfordert. Wer Armut und Keuschheit gelobt, hat in der Regel schon zu einer entsprechenden Haltung gegenüber Besitz und Sexualität gefunden. Zwar gibt es Versuchungen, aber die Gier lässt sich viel leichter wegbeten und weglachen als der Stolz. Und der steht dem Gehorsam im Weg. Stolz ist eine Eigenschaft Gottes. Gott hat als einziger jedes Recht, stolz zu sein. Er freue sich seiner Werke, ihm braucht niemand etwas zu erklären oder gar zu befehlen. Wenn doch alle Autoren von Fürbitten sich das zu Herzen nehmen. Stolz kommt keinem Geschöpf zu, nur dem Schöpfer. So ist man, wenn man etwas Schwieriges vollbracht, zum Beispiel ein Kunstwerk geschaffen, eine Aufgabe gelöst hat, oft mit einer Art Stolz erfüllt, die nicht abweisend, sondern froh macht. Aber selbst dieser legitime Stolz ist mit Vorsicht zu genießen, er degeneriert leicht zu Überheblichkeit, zu Hochmut. Stolz steht der Demut und dem Gehorsam oft im Weg. Sogar der eigentlich vorbildliche Verzicht auf Besitz und Sexualität kann zu Stolz führen. Da ist dann die Haltung nicht mehr, ich verzichte um Gottes Willen, sondern ich bin mir zu gut dazu. Freiwilliger Gehorsam, also aus Liebe tun, was man von Gott verstanden hat, gelingt durch einen Akt der Demut. Wenn ich mir klar mache, dass Gott der Herr ist, viel weiser als irgendein Geschöpf, und dass es gut ist, ihm zu dienen, auch und gerade dann, wenn es nicht einfach wird, wenn ich mich selbst überwinde, trotz aller möglichen Gründe, die gerade dagegen sprechen, von Unlust bis Lebensgefahr, letztere ist ja in zahlreichen Ländern Alltag für Christen, dann bin ich demütig und kann Gehorsam üben. Es genügt nicht, ab und zu mal gehorsam zu sein und sonst sein Ding zu machen. Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen und spenden und sonst den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, ist eher bürgerliche Tradition als Gehorsam, auch wenn man vielleicht sagen kann, besser als gar nichts. Gehorsam kann durch Demut und Übung zur Gewohnheit, zur Haltung werden. Indem ich versuche, auf die Weisungen Gottes und der Kirche zu hören, auch wenn ich keine Lust habe, erziehe ich mich zu einer Haltung des Gehorsams. Dann überlege ich am Ende nicht mehr lange, ob das Wetter gerade zu schön oder das Buch zu spannend ist, sondern gehe in die Kirche, ob ich das will oder nicht. Dabei kann ich die Erfahrung machen, dass Gottes Gegenwart alles übersteigt. Ich kann erleben, dass zum Gehorsam auch das liebevolle Ertragen eines Predigers gehören kann. Es kann aber auch sein, dass mir jahrelang eine Art sturer Gehorsam abverlangt wird, ohne dass ich irgendetwas Positives daran erkennen kann. Wunderbar und gnadenvoll, wenn ich dennoch dabei bleibe. Die Heiligen Johannes vom Kreuz und Mutter Teresa haben diese Erfahrung gemacht. Gehorsam soll das ganze christliche Leben prägen. Wir sind dann gehorsam, wenn wir Hilfsbedürftigen helfen, auch wenn es gerade nicht passt. Wenn wir liebevoll oder großherzig handeln, auch wenn das ätzende Wort schon auf der Zunge liegt, wenn wir Gott folgen, so gut wir können, obwohl wir gerade nichts von ihm wahrnehmen. Um das zu schaffen, ist es wichtig, sein Gewissen zu schulen, jene Instanz, der wir zu gehorchen haben, obwohl sie selbst nicht unfehlbar ist. Am besten geschieht eine solche Schulung durch tägliches Gebet und häufigen Empfang der Sakramente. Diese Schulungswerkzeuge bereichern das Leben in jeder Hinsicht. Wir können auf diese Weise allmählich lernen, gehorsam zu sein, ohne groß darüber nachzudenken, nicht weil wir gedankenlos sind, sondern weil unsere Gedanken voll Gott sind. Auch wenn wir irgendeine Form der Berufung spüren, geht es um Gehorsam. Der erste Schritt des Gehorsams ist hier, prüfen, ob es echt ist. Das geschieht am ehesten im Gebet, in der Stille und im Gespräch mit einem hierzu befähigten Geistlichen, zum Beispiel dem vertrauten Beichtvater. Stellt sich dann heraus, dass dieser oder jener Weg wirklich nach menschlichem Ermessen richtig für uns ist, dann sollten wir das nicht innerlich ausdiskutieren, sondern unseren Weg gehen. Keine noch so angeregte und anregende Diskussion macht so viel Freude. Übrigens hat, wer Gott gegenüber unbedingt gehorsam ist, eine gute Chance zu erkennen, wo Gehorsam gegenüber Menschen angebracht ist und wo nicht. Dann kann man auch lernen, einem Menschen um Gottes Willen Gehorsam zu leisten.